بسم الله الرحمن الرحيم. Wir danken Allah, dem Herrscher des Universums, und bitten ihn, dem Propheten Muhammad, der Krone der Schöpfung, einen höheren Rang zu geben und seine Gemeinschaft vor dem zu schützen, was er für sie befürchtet. Wir haben ein Zeitalter erreicht, in dem immer mehr Lügner und Verleumder in Erscheinung treten, die unter dem Deckmantel des Islams die Menschen in ihren religiösen Angelegenheiten betrügen. Sie interpretieren den Koran nach ihren Neigungen und Interessen, um ihre Glaubenslehre, die auf Angleichung Gottes mit den Geschöpfen basiert, zu unterstützen und zu verbreiten. Sie widersprechen As-Salaf und Al-Khalaf sowie dem Konsens der islamischen Gelehrten. Sie äußern sich missfallend über die Gefährten des Propheten Muhammad, über die rechtgeleiteten Salaf und über die hochragenden Gelehrten der Asha'ira und der Maturidiya, seien es malikitische, schafi'itische, hanafitische oder hanbalitische Gelehrte. Zu diesen Leugnern, die sich heuchlerisch anmaßen, Gelehrte zu sein, gehört ein Mann namens Pierre Vogel. Dieser Mann erstellt und verbreitet religiöse Gutachten, um Zwietracht zwischen den Muslimen zu stiften. Pierre Vogel belebt mit seinen Abweichungen die schlechten Neuerungen von Ahmed ibn Taymiyyah und von den Leugnern des Tawassuls und erklärt die Muslime, die in der Not Ja Muhammad sagen, für ungläubig. Pierre Vogel ermutigt andere dazu, Bücher und Schriften der Mushabbiha, verähnlicher Gottes, zu lesen, wie die Bücher von Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Die Dreistigkeit von Pierre Vogel geht so weit, dass er Bittgebete mittels des Propheten Muhammad verbietet und jeden Hilferuf Istighatha, der nicht direkt an Gott gerichtet ist, als Götzenanbeterei betrachtet. Die Argumente und Beweise, die seine falschen Behauptungen widerlegen, sind folgende. Der Imam al-Bukhari überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna ash-shamsa tad'nu yawm al-qiyamah hatta yablugha al-'araqu nisfa al-udhun fabayna hum kadhalik istaghathu bi-Adam thumma bi-Musa thumma bi-Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Bedeutung lautet: Am Tag des jüngsten Gerichts wird die Sonne sehr nah an den Köpfen der Menschen sein, so dass einigen ihr Schweiß bis zu den Ohren stehen wird. Und während sie sich in diesem Zustand befinden, staghathu, werden sie sich hilfesuchend an Adam, dann an Musa und dann an Muhammad wenden. Im arabischen Sprachgebrauch haben die beiden Begriffe At-Tawassul und Al-Istighatha dieselbe Bedeutung. Dies geht aus den Ausführungen des Hadith-Gelehrten und Sprachwissenschaftler Taqiyuddin As-Subki hervor, über den sich Imam As-Suyuti lobend geäußert hat und ihn als Hadith-Gelehrten, Sprachwissenschaftler und Rechtgelehrten bezeichnet hat. Als Beweis dafür, dass At-Tawassul und Al-Istighatha dieselbe Bedeutung haben, ist die Tatsache, dass der Shafa'a-Hadith in zwei Varianten überliefert wurde. Al-Bukhari überlieferte diesen Hadith über Ibn Umar einmal mit dem Wortlaut Al-Istighatha, was auch die Bedeutung von Tawassul hat, und ein anderes Mal über Anas mit dem Wortlaut Fashfa' lana inda Rabbina. Das heißt, so lege für uns Fürsprache bei Gott ein. So entnimmt man den beiden Überlieferungen, dass Istighatha Tawassul und Tawassul Istighatha ist. Tawassul bedeutet, Gott mittels eines Propheten oder eines Heiligen im Ehren des Erwähnten um Hilfe zu bitten, um etwas Gutes zu erreichen oder Schlechtes abzuwehren. Jedoch mit dem Glauben, dass Gott derjenige ist, der in Wirklichkeit das Gute und das Schlechte erschafft. Allah, der über alles Erhabene, sagt in der Sure Al-Ma'ida, Ayah 35,
وابتغوا إليه الوسيلة.
Die Bedeutung lautet: Such die Mittel zu Gehorsam Gottes. Ein weiterer Beweis dafür, dass At-Tawassul erlaubt ist, ist die Aussage, die At-Tabarani über Uthman ibn Hunayf überlieferte. Uthman ibn Hunayf berichtete, dass er den Propheten Muhammad sah, als ein blinder Mann auf ihn zukam. Der blinde Mann beklagte sich über den Verlust seines Augenlichts. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: In shi'ta sabart wa in shi'ta da'autu lak. Die Bedeutung lautet: Wenn du willst, ertrage es, hab Geduld, und wenn du willst, mache ich Bittgebet für dich. Der blinde Mann erwiderte: O Gesandter Gottes, der Verlust meines Augenlichts erschwert mir das Leben und ich habe keinen Begleiter. Der Prophet sagte zu ihm: إيت الميضاء فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. Die Bedeutung lautet: Begebe dich zu den Waschräumen, verrichte die Teilwaschung und bete dann zwei Gebetseinheiten und sage: O Allah, ich bitte dich und suche Hilfe bei dir mittels unseres Propheten Muhammad, des Propheten der Gnade. Ja, Muhammad, mittels dir bitte ich Gott darum, mir mein Augenlicht wiederzugeben. Uthman ibn Hunayf sprach weiter: Der Mann tat, wie ihm gesagt wurde, und bei Gott, das heißt Wallah, wir waren noch alle beisammen und es verging nicht allzu viel Zeit, da kam der Mann wieder zu uns herein und hatte sein Augenlicht wieder, als hätte er es nie verloren. Der Imam At-Tabarani sagte: Das ist ein starker Hadith. Dieser Hadith ist ein Beweis dafür, dass At-Tawassul zu Lebzeiten des Propheten in seiner Abwesenheit erlaubt ist. Als weiterer Beweis, dass Al-Istighatha mittels des Propheten Muhammad erlaubt ist, gilt auch die starke Überlieferung von Al-Bayhaqi, die er über Malik Dar, Schatzmeister von Umar ibn al-Khattab, überlieferte. Malik al-Dar erzählte, dass in der Zeit des Kalifen Umar ibn al-Khattab eine Dürre herrschte und dass ein Mann das Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufsuchte und zu ihm sprach: Ya Rasulallah, istasqil ummatik fa innahum qad halaku. Die Bedeutung lautet: O Gesandter Gottes, bitte Gott um Regen für deine Gemeinschaft, denn sie erleidet schwere Not. Der Mann sah daraufhin den Propheten Muhammad im Traum, der zu ihm sprach: Aqri' Umar as-Salam wa akhbirhu annahum yusqaun wa qul lahu 'alayka al-kays al-kays. Die Bedeutung lautet: Überbringe Umar meinen Gruß und berichte ihm, dass Regen kommen wird, und sage ihm, dass er sich um diese Angelegenheit schneller kümmern und dabei nicht nachgiebig sein soll. Der Mann suchte Umar auf und berichtete ihm darüber. Daraufhin weinte Umar und sagte: O Allah, ich tue alles, was in meinen Kräften liegt. Dieser Mann war Bilal ibn al-Harith al-Muzani, ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieser Gefährte suchte das Grab des Propheten auf, um Tabarruk zu machen. Und niemand, weder Umar noch andere, haben ihm widersprochen. Mit seiner Aussage, dass Bittgebete mittels des Propheten Muhammad in Notsituationen Unglaube und Götzenanbeterei seien, erklärt Pierre Vogel alle Muslime, Gelehrten und Nichtgelehrten, sogar die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für ungläubig. Denn in der Begegnung mit Musailima, den Lügner, trug die Fahne der Muslime die Aufschrift Ya Muhammadah. Dieses wurde von dem Hadith-Gelehrten und Mujtahid ibn Jarir al-Tabari in seinem Werk At-Tarikh, Band 2, Seite 281 und von Ibn Kathir in seinem Werk Al-Bidayatu wa Nihaya, Band 2, Seite 245 überliefert. Pierre Vogel hat mit seiner oben genannten Aussage die Gefährten und die, die nach ihnen kamen, für ungläubig erklärt. Diese Geschichte wurde von den Gelehrten überliefert und als stark eingestuft. Ibn Kathir sagte in seinem Werk At-Tarikh nach Aufführung dieser Geschichte, und diese Überlieferungskette ist gesund, also genau richtig. Zu den weiteren Beweisen von Ahl-Sunnati gehört die Aussage, die Al-Bukhari in seinem Werk Al-Adab al-Mufrad über Abdullah ibn Umar überlieferte. Aus diesem Hadith geht hervor, dass das Bein von Abdullah ibn Umar von einer Lähmung befallen wurde, worauf ihm gesagt wurde, nenne den Namen des dir am liebsten Menschen. Daraufhin sagte Abdullah ibn Umar, Ya Muhammad! Und sein Bein war sofort geheilt. Pierre Vogel sagt, dass Al-Istighatha mittels des Propheten Muhammad nach seinem Tod Unglaube und Götzenanbeterei sei. Damit erklären Pierre Vogel und seine Gruppe ganz eindeutig Abdullah ibn Umar für diesen Aufruf als ungläubig. Und was sagen sie über Al-Bukhari, der dieses Hadith in seinem Werk überliefert hat? Erklären sie ihn auch für ungläubig, weil er ihrer Meinung nach Götzenanbeterei in seinem Werk überliefert hat, um es zu praktizieren? Was sagt Pierre Vogel über Ibn Taymiyyah, den Anführer der Gruppe, zu der er sich zählt? Denn Ibn Taymiyyah sagt in seinem Buch Al-Kalim al-Tayyib, das schöne Wort, was natürlich bedeutet, dass alles, was dieses Buch beinhaltet, für Ibn Taymiyyah schön ist. Er sagt in diesem Buch, dass das Bein von Abdullah ibn Umar von einer Lähmung befallen wurde und ihm darauf ein Mann sagte, nenne den Namen des dir am liebsten Menschen. Daraufhin sagte Abdullah ibn Umar, Ya Muhammad. Bezeichnet Pierre Vogel ibn Taymiyyah deshalb auch als Götzenanbeter? Oder wagt er das nicht? Die Tragödie von Pierre Vogel und seiner Gruppe, die At-Tawassul verbieten, ist, dass sie die Bedeutung von Al-Ibadah, Anbetung, in der arabischen Sprache nicht kennen und nicht verstehen wollen. Denn das bloße Anrufen einer lebendigen oder verstorbenen Person bedeutet nicht Anbetung. Anbetung bedeutet auch nicht, jemand anderen außer Allah um Hilfe zu bitten. Oder das Aufsuchen der Gräber von Propheten oder Heiligen, um Segen zu erlangen. Dies alles bedeutet nicht Götzenanbeterei, denn dies wird von den Sprachgelehrten nicht als Anbetung definiert. Bei den Sprachwissenschaftlern bedeutet Anbetung der Gehorsam und die Demut. Al-Azhari, der zu den größten Sprachwissenschaftlern zählt, sagte in seinem Werk Tahdhib al-Lugha über Az-Zajjaj, der zu den bekanntesten unter ihnen gehört, Anbetung in der arabischen Sprache bedeutet der Gehorsam mit Demut. Das gleiche sagte Al-Farra, so wie es Ibn Manzur in seinem Werk Lisanul Arab erwähnte. Andere wiederum sagten, Anbetung bedeutet die höchste Stufe des Gehorsams und der Demut. Andere sagten, dass es die höchste Stufe der Ergebenheit bedeutet, so wie es aus den Worten des Sprachgelehrten Murtada al-Zabidi in seiner Erläuterung zum Wörterbuch Al-Qamus erwähnt wurde. Und diese Bedeutung ist sprachlich allgemein. Dieser irregeführten Gruppe, die Lügner des Tawassul, die Gegner des Tabarruks, ist auch die Bedeutung von Ad-Dua, Bittgebet, Anbetung in der Ayah 13 der Sure Al-Hajj nicht bekannt. Sie glauben, dass dieser Dua das bloße Anrufen sei und dabei ist ihnen entgangen, dass es sich hier um Anbetung, was die höchste Stufe der Ergebenheit bedeutet, handelt. Allah Ta'ala sagte
in der Sure Al-Hajj, Ayah Nummer 13.
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. الله تعالى sagt auch
in der Sure Al-Ahqaf Ayah Nummer 5
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له.
Die Interpreter sind sich darüber einig, dass der Dua in den genannten Ayat Anbetung bedeutet. Keiner der Sprachwissenschaftler oder der Interpreten deutete es als bloßes Anrufen. Also Dua hat die Bedeutung von der Anbetung und hat auch die Bedeutung von Aufruf. Allah, der über alles Erhabene, sagt im Heiligen Koran in der Sure An-Nur, Ayah Nummer 63.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
Die Bedeutung lautet, wenn ihr den Gesandten aufruft in seiner Anwesenheit, dann ruft ihn nicht mit dem Vornamen auf, als wenn jemand von euch jemand anderen unter euch aufruft, sondern sagt, ja, Rasul Allah. Aber in seiner Abwesenheit dürften sie, ja, Muhammad sagen.
Und weil dieser Gruppe dieses Verständnis fehlt, erklären sie diejenigen, die, ja, Muhammad oder ja, Abu Bakr oder ja, Ali oder ja, Jilani oder ähnliches, sagen für Ungläubige. Wehe ihnen, wissen sie denn nicht, dass man die Ayat und die Hadithe nicht entgegen der sprachlichen Bedeutungen interpretieren darf, und zu ihren Irreführungen verbreiten sie den Hadith, welcher von Ibn Hibban und anderen überliefert wurde, Ad-Du'a'u huwa al-Ibadah, um den Menschen vorzutäuschen, dass At-Tawassul mittels der Propheten und Heiligen nach ihrem Tod oder in ihrer Abwesenheit, auch wenn sie noch am Leben sind, Götzenanbeterei sei. Die Antwort darauf lautet, dass das Wort Al-Ibadah in diesem Hadith nicht die Bedeutung von Anbetung hat, sondern die Bedeutung von einer guten Tat. So sollte sich Pierre Vogel die Bedeutung des Wortes Al-Ibadah in der arabischen Sprache aneignen, bevor er seiner Gruppe folgend die muslimische Gemeinschaft für ungläubig erklärt. Tatsache ist, dass Verleugner von At-Tawassul jeden, der ihnen nicht folgt, für ungläubig erklären. Jeder einzelne von ihnen trägt in sich den Glauben, dass jeder, der ihnen nicht in ihrer Glaubenslehre folgt, ungläubig sei. Einer ihrer Lehrer sagte in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor 13 Jahren in der Zeit der Pilgerfahrt, sagte er, drei Viertel der Gemeinschaft des Propheten Muhammad seien Ungläubige, weil sie, ja Muhammad, ja Abdel Qadir sagen. Dies sagte er, während er unterrichtete. Wir wollen Pierre Vogel nur Gutes, wenn wir ihn auffordern, diese falsche Glaubenslehre aufzugeben. Hier sei noch darauf hingewiesen, dass wir diese Warnung nur verfasst haben, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und das Schlechte zu verwerfen. Es wurde nicht aus persönlichen oder weltlichen Gründen verfasst.